Kapitel 1 Atlantis 10. Juni 1402 NGZ Sonnenheiße Energiefinger fraßen sich durchs All und verfolgten die winzige Raumlinse. Die Flucht durch die Leere war halsbrecherisch. Thermostrahl um Thermostrahl wich der Pilot aus, ohne eine Chance, dem Verfolger je zu entkommen. Eine 100 Meter durchmessende, goldene Kugel aus Metall, die sich mit hoher Geschwindigkeit näherte. Die Atlantis. Ein Kreuzer des Galaktikums, unter dem Kommando des Arkoniden Cassian da Urbana Schol. Der Pilot der Linse gab nicht auf. Ein letztes Aufbäumen der Triebwerke, ein letzter überraschender Kurswechsel. Dann ein Volltreffer. Der Thermostrahl durchbohrte die Raumlinse. Sie blähte sich auf und verging in einem Feuerball. Die Atlantis flog mitten durch die Explosionswolke. Der Schutzschirm des Kreuzers fegte die Trümmer beiseite. Fahlblaue Überladungsblitze warfen einen unwirklichen Schimmer auf Elias M. Barkins dunkelhäutiges, jugendliches Gesicht.
»Wiedergabe anhalten«,
erklang eine keifende Stimme, und die stilisierte Darstellung der Raumschlacht gefror zu einem Stillleben. Es wurde hell. Der Servo regulierte die Beleuchtung automatisch auf normales Niveau. Elias blinzelte irritiert, als er sich, umgeben von Bergen schmutziger Wäsche und dreckigem Geschirr, in Marv Minkmesters Quartier wiederfand. Marv, ein korpulenter Winzling von quadratischer Erscheinung, sah beifallheischend zu seinem besten Freund und Untergebenen hinüber.
»Und?«
Fragend blickte Elias von dem pausierenden Holo auf und starrte in die wabernden Energiefelder, die dicht vor Marvs Augen schwebten. Sie stammten vom Optitraf, einer altertümlichen Seehilfe, die an seinem linken Ohr klemmte und die mit energetischer Lichtbrechung arbeitete. Die Pupillen wirkten aufgequollen und wässrig hinter den Feldern, als lägen sie auf dem Boden zweier mit Flüssigkeit gefüllter Gläser. Elias wurde schwindelig von dem Anblick. Warum sein Vorgesetzter dieses seltsame Gerät einer Augenoperation vorzog, blieb dessen Geheimnis. Angeblich half es ihm bei der Arbeit, was auch immer das hieß.
»Du willst sagen, der Kommandant hat Kerlon ermorden lassen?«
Verunsichert fasste Elias ins Holo, drehte es um mehrere Grad im Uhrzeigersinn und vergrößerte eines der Trümmerteile. War das Metall? Kunststoff? Oder ein menschlicher Körper? Er schluckte. Die Fantasie spielte ihm einen Streich. Marvs Paranoia war ansteckend. Marv wackelte mit dem runden Kopf und machte einen Pistolenfinger.
»Bumm! Weg war er!« »Unser Bordschütze hat die Raumlinse geradewegs in den Hyperraum geblasen, mitsamt dem ersten Offizier darin.«
Widerwillig interessiert beugte sich Elias vor und betrachtete das holographische Trümmerstück, glaubte ein abgerissenes Bein zu erkennen. Ihm wurde übel. Er erinnerte sich an den Kampflärm, das Betriebsgeräusch der multivariablen Hochenergiegeschütze, jähes Aufheulen stark beanspruchter Antriebsaggregate. Mehr hatte er abseits der Kommandozentrale nicht mitbekommen. Wenn man, wie er und Marv, seinen Dienst als terranischer Austauschoffizier in der Positronikabteilung eines Raumschiffes verrichtete, erfuhr man nicht immer alles aus erster Hand. Das meiste war dem Flurfunk und der Vorstellungskraft überlassen. Marvs Vorstellungskraft jedenfalls ging gerade mit ihm durch. Wieder einmal.
»Welchen Grund sollte Cassian der Dritte der Urbana Schul haben, seinen eigenen Bruder von Bord zu jagen und zu töten? Bist du bekloppt?«
Elias rollte mit den Augen, stand vom Holotisch auf und ging zu dem roten Sofa, das neben der Kochnische und vor einem Regal voll alter Trivet-Sticks stand. Er wischte einen Stapel übel riechender Holo-Shirts mit Motiven obskurer Deep-Rock-Musikgruppen von der Rückenlehne und setzte sich. Die Füße verschränkte er auf dem niedrigen Tisch davor. Marv stellte sich vor Elias, so dass ihre Augen fast auf gleicher Höhe waren. Mit seinen breiten Schultern wirkte der kleine Mann wie der Bastard einer epsalischen Mutter und eines siganesischen Vaters.
»Statistisch betrachtet«, referierte er scheinbar zusammenhanglos, »gelingt die Aktivierung des Extrasinns nur bei 2 von 3 Arkoniden. Wusstest du das?«
Elias stöhnte. »Komm zur Sache«, platzte es aus ihm heraus, wie er es hasste, dieses völlig irrelevante Fachwissen aus irgendwelchen Magazinartikeln. Er fühlte sich nicht ernst genommen, wie so oft, wenn sie sich unterhielten.
»Erst faselst du von Mord, dann von Extrasinn. Wie kommst du schon wieder auf so einen Unsinn? Das ist ein schwerer Vorwurf.«
Marv ließ Elias Einwand unbeeindruckt an sich abprallen.
In aller Seelenruhe nahm er eine halbvolle Kaffeetasse vom Couchtisch, die vermutlich schon seit Tagen dort stand, und leerte sie in einem einzigen gierigen Schluck. Angewidert sah Elias ihm dabei zu.
»Kennst du den Witz an der Sache?« fragte Marv endlich. »Schon wieder?«
In Gedanken führte Elias seit Jahren eine Strichliste, wie oft Marv in Gesprächen schon den Witz an der Sache enthüllt hatte. Eine seiner vielen Schrullen. Hätte Elias ihm jedes Mal geglaubt, er wäre aus dem Lachen gar nicht mehr herausgekommen. Er setzte einen weiteren, imaginären Strich auf die Liste.
»Kerlon hatte auch keinen Extrasinn. Ein Handicap für adlige Arkoniden wie ihn. Ohne Cassians Hilfe hätte er es in der Flotte nie weit gebracht. Er wollte mehr und hat versucht, das Kommando an sich zu reißen. Und darum hat Cassian ihn aus dem Weg geschafft. So, jetzt reicht's.«
Elias fuhr von der Couch empor und blickte drohend auf Marv hinab.
»Ich sagte Beweise, kein Geschwätz. Cassian ist kein Mörder. Hast du keinen Sinn für Anstand?«
Er winkte ihm zum Abschied knapp zu, ging zur Tür und öffnete sie. Als er schon halb auf dem Gang war, rief Marv ihm hinterher,
»Du willst Beweise? Na gut.«
Geheimnisvoll tippte er sich gegen den Optitraf. Die Optikfelder flimmerten kurz. Mitten in der Bewegung hielt Elias inne. Was für eine Spinnerei kam jetzt wieder?